Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message.
So, jetzt direkt rein, ihr Lieben. Visionsgottesdienst, manch einer kann es vielleicht schon nicht mehr hören, Vision, Vision, alle haben heute Visionen und sowas und sehen irgendwelche Sachen. Ich glaube, so ein Visionsgottesdienst ist gut, mal innezuhalten, stehen zu bleiben, zurückzuschauen, sich zu erinnern und dann gemeinsam auszurichten auf das, was kommt. Und da möchte ich uns erinnern an die Vision, die Gott schon vor Jahren uns aufs Herz gelegt hat. Und ich glaube, dass ihr das auch wisst und vielleicht schon im Ohren klingen habt. Die Mel hat es fast heute schon in diesem Ton gesagt, in diesem ganzen Wortlaut. Wir schauen uns das mal an, nämlich Wiesbaden, eine Stadt, die von Gottes Liebe überfließt. Das ist das Bild, was uns inspiriert und wir haben das auch noch mal ein Stück konkretisiert, was dieses Bild beinhaltet. Wir träumen nämlich von einer Kirche, in der jeder Einzelne und wir auch gemeinsam so erfüllt sind von dem Leben mit Gott und auch mit seiner Liebe, dass es überfließt, bis eine ganze Stadt über ihre Grenzen hinweg davon erfasst ist. Was ist das für ein krasses Bild, oder? Was ist das für ein großes Bild? Ich höre da immer so diesen Satz auf Englisch, I have a dream. Habt ihr schon mal gehört, ne? I have a dream. Wir haben diesen Traum, wir träumen von einer Stadt, die erfüllt ist von der Liebe Gottes. Stell dir das bitte schön mal vor. Stell dir vor, Wiesbaden kommt in die Schlagzeilen, weil davon berichtet wird, dass man sagt, boah, was für eine Wertschätzung, was für eine Liebe untereinander, nicht gegeneinander, sondern miteinander. Und viele Dinge können deswegen geschehen, weil die Leute nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten. Das wäre doch der Hammer, oder? Stell dir das mal vor und es schwappt über Wiesbaden hinüber. Wo hinüber? Ja, ich sehe Taunussteiner, Bad Schwalbacher, nach Idstein. Ja, und ich habe bestimmt was vergessen, wo du sagst, oh, nach Rambach, genau. Wo auch immer, nach Holland, nach Indien. Na, aber ihr wisst, dass es überschwappt. Wow, ja, das ist eine große Vision und ich darf an dieser Stelle mal sagen, das werden wir allein nicht schaffen. Wir brauchen all die Werke, all die Gemeinden, all die Menschen, die hier auch in dieser Stadt mit Gott gehen. Und das Schöne ist, wir sind nicht allein. Wir hatten gestern gerade eine Allianzklausur mit ganz vielen anderen Werken und Christen und Gemeinden dieser Stadt. Hey, wie cool ist das, dass wir gemeinsam unterwegs sein dürfen und diese Liebe Gottes sichtbar machen dürfen. I have a dream. Wir haben diesen Traum. Aber was braucht es dafür, ihr Lieben? Was braucht es dafür, dass das passieren kann? Das ist jetzt keine rhetorische Frage, ihr dürft ruhig mitarbeiten so. Was braucht es dafür, dass das geschehen kann? Gebet? Einigkeit? Bin da nochmal stopp? Eine Bereitschaft von jedem Einzelnen, mega, jawohl. Oh, und was noch? Herz und Philosophie, das ist gut. Wisst ihr was, was wir zuallererst brauchen? Ich habe mir das schon fast gedacht, das waren alles tolle Sachen. Wisst ihr, was wir brauchen dafür? Wir brauchen zuallererst mal einen Gott, der die Grundlage ist, der tatsächlich so eine Liebe hat. Ich meine, Wiesbaden, eine Stadt, die von Gottes Liebe überfließt. Wir brauchen zuallererst einen Gott, der so voller Liebe ist, in so einem Ausmaß von Kraft und Stärke, dass wir sagen, das stellt alles in den Schatten. Amen. Und ganz ehrlich, wir glauben genau an diesen mächtigen, kraftvollen, dreieinen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der die Liebe in Person ist. Amen. Ohne ihn brauchen wir gar nicht anfangen und ohne seine Liebe auch nicht. Er ist es, wie heißt es, der so sehr, Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn, Jesus Christus, gab, damit alle, die an ihn glauben, eben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wisst ihr, und dann sagt er noch, niemand hat größere Liebe als die, dass es ein Leben gibt für seine Freunde. Und als Jesus sein Leben gegeben hat für dich und für mich, und auch damals, da waren die Menschen noch nicht seine Freunde. Sie wollten gar nichts mit ihm zu tun haben. Es steht sogar drin am Anfang im Johannesevangelium, er kam in das Seine, in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und da hat er sein Leben gegeben aus Liebe für dich und für mich. Hat er den Himmel verlassen, ist auf diese Erde gekommen, hat sein Leben gegeben. Warum? Weil er dich und mich, jeden Einzelnen, bei sich haben will. So sehr liebt er. Also wir brauchen zuallererst einen Gott, der so eine Liebe hat, dass wir sie auch verkündigen können, weitergeben können. Ich habe gute Nachrichten. Dieser Gott lebt. Dieser Gott lebt und er liebt dich und er ist heute hier. Und wisst ihr, wenn du das mitgenommen hast und das verstehst für das Ende dieses Jahres und auch für das nächste Jahr, mega, dann wäre schon das Wichtigste mitgenommen. Also was braucht es dafür, dieses Vertrauen auf diese Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen, wie sein Wort sagt? Das dürfen wir mitnehmen. Er kommt in Liebe, damit wir Erlösung, damit wir Heil, damit wir Vergebung und Befreiung erleben können. Ist das nicht Liebe, die sich sichtbar beweist und zeigt? Wie krass ist das, oder? Das braucht es zuallererst. Aber was braucht es noch? Und das habt ihr neben all diesen guten Sachen auch nicht gesagt. Mut. Wisst ihr, was es braucht? Menschen. Du hast geguckt, ja. Ja, nein. Es braucht Menschen. Ja, welche? Dich und mich. Es braucht Menschen, lebendige Beispiele, Boten, ja, an denen man die Liebe Gottes sieht, an denen man die Liebe Gottes erleben kann, wo man merkt, dort ist Gottes Liebe aktiv. Und Menschen, die von dieser Botschaft, dieser fantastischen Liebe weitergeben, ohne das geht's nicht. Wie soll es denn sonst weiter fließen? Wenn du mitschreibst, notier dir gerne 2. Korinther 5, Vers 20. Was heißt es dort? Oder wie heißt es dort? Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Also an seiner Stelle sind wir Botschafter und dürfen den Menschen was zurufen? Lass dich doch versöhnen mit Gott. Wow. Und wisst ihr, wir hatten dieses Jahr, und ich mache jetzt keine Quizfrage, den Schwerpunkt gesandt, um zu sein. Und haben uns ganz, noch nicht, das war schon gespoilert, ist aber nicht schlimm. War gesandt, um zu sein, und wir haben uns mit der Identität beschäftigt, die wir haben als Kinder Gottes, nämlich als Träger seiner Herrlichkeit, damit haben wir uns beschäftigt. Und als Freunde Gottes, auch Freund der Menschen zu sein. Und das Letzte, das ist sicherlich vielen noch ganz im Kopf, weil wir ganz viel über das Zuhause sein, ein geistliches Zuhause sein und Leben gesprochen haben. Und wir haben ganz klar gemerkt im Beten und Nachdenken, auch für das kommende Jahr, auch als Gemeindeleitung, dass dieses Gesandt zu sein, ihr Lieben, das ist nicht zu Ende. Das geht weiter. Aber wir haben gespürt, wie Gott so einen Schwerpunkt drauf legt, wie es weitergehen soll. Und ihr habt es ja eh schon gesehen, hier. Und zwar haben wir gemerkt, wie Gott zu uns gesprochen hat, ihr seid gesandt, um meine Jünger zu sein. Gesundheit. Und genau über dieses Gesandt, um Jünger zu sein, seine Jünger zu sein, möchte ich mit euch heute nachdenken und mit hineinnehmen, was Gott zu uns aufs Herz gelegt hat. Ich meine, was das bedeutet, gesandt zu sein, da brauche ich nicht groß drauf eingehen. Ich glaube, das ist jedem klar. Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt. Ich sende euch aus. Also wir sind nicht dazu berufen, uns zurückzuziehen, uns einzuschließen und irgendwo zu verstecken, damit wir ja nicht gesehen werden. Nein, wie hat es die Mel heute schon gesagt, wir wollen nach außen hin sichtbar sein, weil wir die beste Botschaft, die es überhaupt gibt, haben und weitergeben wollen und können. Amen. Ich merke es. Die Frage ist aber, wenn das Gesandtsein klar ist, was bedeutet denn, seine Jünger zu sein? Also so für den normalen Sprachgebrauch verwende ich das selber eher weniger. dass ich sage, ja, ich bin jetzt als Jünger unterwegs. Da hätten viele Leute viele Fragezeichen. Die würden das vielleicht verwechseln mit Jünger und Älter und so. Aber das ist nicht gemeint. Die Frage ist, was bedeutet das denn? Was haben die Jünger von Jesus denn gemacht? Und was machte sie zu Jüngern? Das wäre doch mal interessant, oder? Und was bedeutet das Jüngersein für uns heute? Das wollen wir uns anschauen. Mal die erste Frage, auch zum mit Nachdenken. Was machte denn die Jünger damals zu den Jüngern von Jesus? Die haben das weitergegeben, was sie gehört haben. Sie wurden von Jesus ausgewählt. Eigentlich, das ist es eigentlich schon ganz einfach, was machte sie zu den Jüngern, indem Jesus sich vor sie hingestellt hat und gesagt hat, kommt, folgt mir nach. Oder er hat gesagt, kommt, kommt und seht, guckt's euch an. So sind sie zu seinen Jüngern geworden, indem sie auf diesen Aufruf kommt, was gemacht haben, reagiert haben, gesagt, okay, ich komme. Das ist alles. Ja, darauf reagiert, auf diesen Ruf, auf dieses Rufen von Jesus. Aber was haben sie gemacht? Wir haben schon einiges gehört. Kommt und seht. Sie haben zugesehen, sie haben Jesus zugesehen, wie er die Botschaft weitergegeben hat, wie er die Liebe Gottes weitergegeben hat, wie er mit der Kraft Gottes umgegangen ist. Sie sind hinter ihm hergegangen. Sie sind ihm nachgefolgt. Sie haben genau zugehört. Nicht immer, sonst hätten sie so manche Frage nicht auf dem Herzen gehabt. Aber sie haben ihm zugehört. Das tun Jünger. Und dann wurden sie von ihm immer wieder ausgesandt. Geht hin in die Städte. Betet, heilt, legt Hände auf und. Er hat sie ausgesandt, genau das zu tun, was er auch gemacht hat. Und natürlich die Botschaft vom Reich Gottes und seiner Liebe und Kraft erlebbar zu machen. Was sind also Jünger? Und ich weiß, es gibt für Jünger und auch Jüngerschaft und sowas unheimlich viele Definitionen, wer sich den Spaß mal machen will, und Beschreibungen, was es nicht alles heißt. Also zum allererst mal im Grundtext, dass Jünger, das Mathetes heißt Schüler. Einfach Schüler. Lehrlinge oder Lernende, aber auch Nachfolger oder Nachahmer, die das nachahmen, was der Rabbi, der Meister gemacht hat, sind seine Anhänger, seine Mannschaft oder seine Crew, Neudeutsch, alles, was damit zu tun hat, dass er sie ausgebildet hat, um sie letztendlich auszusenden. Jetzt weiß ich nicht, ich habe das alles so aufgeschrieben und dachte so drüber nach und dachte mir, das ist ja rein theoretisch nachvollziehbar. Man hat so dieses Bild, Jesus mit seinen Jüngern läuft mit ihnen so durch die Gegend und von Ort zu Ort. Aber wie ist das denn heute? Wie sieht das denn heute aus? Oder bedeutet das, dass Jüngersein so wie damals heute gar nicht mehr gibt? Ich meine, wir laufen nicht mehr mit Jesus in einem Pulk irgendwie durch die Gegend, fahren mit einem Boot von A nach B und sowas und sind dann irgendwie in den Städten unterwegs und erleben spektakuläres Handeln Gottes. Vielleicht einige Sachen davon. Aber wie sieht das denn heute aus? Dass seine Jünger und dass auch Jünger sein bis heute nicht aufgehört hat, ich meine, das zeigt der Auftrag, den Jesus allen, uns allen weitergegeben hat, nämlich seinen Jüngern zuerst kurz vor seiner Himmelfahrt. Das schauen wir uns mal an. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, geht nun hin, nachzulesen Matthäus 28 ab Vers 19, und macht alle Nationen zu Jüngern. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Also ich glaube, das ist sonnenklar, dass Jüngerschaft oder zu Jüngern machen und als solche leben heute noch weitergeht, das ist nicht abgeschlossen. Ich glaube, das wird sehr deutlich. Nur wie sieht das heute aus? Wie haben das eigentlich die ersten Jünger gemacht von Jesus, die ersten Gemeinden, als Jesus weg war? Und welches Ziel verfolgt denn Jesus mit diesem Auftrag zu Jüngern machen? Was ist denn sein Bild? Und auch da ist mir bewusst, dass es zig Definitionen und Listen und Modelle von Jüngerschaft gibt. Darüber möchte ich heute mit uns gar nicht sprechen. Sondern welches Bild hat Jesus, wenn er sagt, macht zu Jüngern? Wir leben nun in der westlichen Welt. Ich weiß nicht, was ihr so für ein Bild im Kopf habt. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, was mir so in den Kopf kommt, wenn ich an Jüngerschaft, an Lernen, an Ausbildung denke. Da sehe ich ein gutes, deutsches, gepflegtes Klassenzimmer, was blitzeblank sauber ist, wie wir das überall in unserem Land vorfinden. Manchmal auch nicht. Wo wir ordentlich in Reihen sitzen, diszipliniert, wenn wir etwas sagen wollen, uns melden. Oder ist doch genau die Erlebniswelt, oder? Ja, überhaupt nicht. Ne? Aber das ist so lernende Ausbildung. Man sitzt in Reihen und man lernt. Man kriegt Sachen in den Kopf rein und lernt. Ausbildung. Ja? Und das ist auch alles gut, zu trainieren, Leistung zu bringen, sich Wissen anzueignen. Aber wisst ihr, wenn es jetzt keine besondere Klassengemeinschaft ist, dann ist eigentlich so eine Art von Lernen eher eine Zweckgemeinschaft. Man kommt zusammen, lernt und geht wieder. Aber Jesus hat ein ganz anderes Bild. Und ich hoffe, dass ihr diesen Shift kriegt. Mir persönlich hat das so viel zu sagen gehabt und war es eine Entdeckung. Mich hat das so begeistert. Jesus selbst verwendet ein Bild, was auch Paulus dann später verwendet. Und das ist das Bild. Jetzt denkt ihr vielleicht, warte mal, es ist jetzt bestimmt verrutscht, irgendwie ist eine andere Predigt. Nein, ich will euch sagen, was ich meine mit diesem Bild einer Hochzeit von Braut und Bräutigam. Was hat das bitteschön mit Nachfolge, mit Jüngerschaft zu tun? Ich glaube ganz viel. Ich glaube, bei Jüngerschaft oder bei Jüngersein geht es nicht in allererster Linie um sich Wissen anzueignen, um zu tun und sich richtig zu verhalten, sondern um Beziehung. Das wäre vielleicht wertvoll, sich als Satz mal aufzuschreiben, wenn ihr wollt. Ich sage das nochmal. Jüngersein und Jüngerschaft, dabei geht es nicht in allererster Linie um sich Wissen anzueignen, zu tun und sich richtig zu verhalten, sondern um Beziehung. Jüngersein, Jüngerschaft ist eine Beziehungssache. Darf ich das mal so sagen, wie ich das sehe? Diese 3,5 Jahre, die Jesus mit seinen Jüngern unterwegs gewesen ist, ist für mich wie eine 3,5-jährige Klassenfahrt. Versteht ihr? Er hat an seinem Leben teilhaben lassen. Er hat ihr sein Leben ihnen gezeigt. Er hat das Leben mit ihnen geteilt. Er war mit ihnen komplett unterwegs. Das war nicht nur der Lehrer davon, der steht, der Anweisungen gibt, macht eure Hausaufgaben und kommt dann wieder. Ja? Er hat Leben geteilt. Er war unterwegs mit ihnen. 3,5 Jahre Klassenfahrt. Jesus erzählt übrigens kurz vor seinem Leidensweg, wo er ans Kreuz gegangen ist, in seinen sogenannten Endzeitreden, einige Gleichnisse, unter anderem auch eins, wo er von 10 Jungfrauen berichtet, nachzulesen in Matthäus 25, dort ab Vers 1. Ich werde das nicht lesen, aber ich möchte uns in dieses Bild mit hineinnehmen. Jesus zieht dort darin den Vergleich, dass es mit dem Reich Gottes genauso sein wird wie diese Jungfrauen, die auf, worauf warten sie? Auf das Kommen des Bräutigams, dass die Hochzeit endlich gefeiert werden kann. Sie sind voller Erwartung. Und ganz am Ende, und diesen Vers habe ich euch mal mitgebracht, ein flammender Appell, wo Jesus dieses Gleichnis erzählt von diesen 10 Jungfrauen, von denen 5 gut vorbereitet waren, 5 nicht so, will das gar nicht vertiefen, aber dieses Hinsehnen und sich freuen und vorbereiten auf diesen Moment, wenn der Bräutigam kommt, wenn Hochzeit gefeiert wird, das ist so der Fokus. Und Jesus schließt das ab mit diesem mit diesem flammenden Appell. Er sagt, hey, deshalb seid wachsam, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde meiner Wiederkehr. Jesus macht hier seinen Jüngern ganz klar mit der Aussage und erklärt sein Gleichnis, wer hier wer ist. Und er sagt ganz klar, die Stunde meiner Wiederkehr. Wer ist also Jesus in dem Bild? Der Bräutigam. Ganz klar, Jesus ist der Bräutigam, der wiederkommt, auf den sie sich alle vorbereiten und freuen dürfen und sollen. Und wer ist denn eigentlich seine Braut? Die Gemeinde, ganz genau. Jetzt denkst du vielleicht, ja, ich sag mal so, das ist ein Bild mit der Braut, für uns Männer vielleicht ein bisschen schwierig vorzustellen, dass ich jetzt dem Bräutigam entgegengeführt werde. Weil oft hier in unserem Leben sind wir ja die Bräutigamse. Bräutigämse oder wie das auch immer heißt. Aber wisst ihr, die Gemeinschaft der Gläubigen, du und ich gemeinsam, wir sind die Braut, die auf Christus wartet, dass er wiederkommt, dem Bräutigam entgegenzugehen. Vielleicht ist dieses Bild für dich verwirrend, ich aber finde es mega schön und Paulus macht das auch sehr, sehr schön deutlich, greift dieses Bild auf in einem Abschnitt, den wir eigentlich oft nur lesen und anschauen, wenn es um Ehepartner geht, um Mann und Frau. Aber guckt euch mal an, was der Paulus hier an die Epheser schreibt. Nämlich das. Ihr Männer liebt eure Frauen und jetzt kommt's. Wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Hat alles bezahlt, alles in die Waagschale geworfen. Und jetzt kommt's. Wozu? Um sie zu heiligen. Wir haben mehrfach heute schon gesungen. Heilig, heilig bist du. Gott, du bist rein, ohne falsch, ohne Böses, ohne irgendwas Hinterhältiges im Schild zu führen. Nein, du bist absolut heilig. Und er will uns heiligen. Er hat sie gereinigt, gewaschen, sauber gemacht durch das Wasserbad im Wort, damit er für sich die Gemeinde herrlich bereite. Eigentlich steht hier, wunderbar schmücken, mit Herrlichkeit versehen, die keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Von mir entsteht ein Bild einer wunderschönen Braut. Ich habe überlegt, ob ich euch ein Bild mitbringe, aber also nicht von mir, sondern von meiner Frau, als sie Braut war. Aber ich habe gedacht, ihr habt bestimmt Bilder vor Augen und das will ich gar nicht personifizieren, aber einfach eine wunderschön vorbereitete Braut oder auch Bräutigam. Ich meine, die Männer sehen da ja auch aus wie geschnieselt und gebüschelt, ja? Schön hergerichtet oder hingerichtet wäre falsch. Also, ihr versteht, wunderbar aufgebrezelt, ja? Ohne Flecken und Runzeln, da wird alles überdeckt und ja? Aber es geht um eine Vorbereitung, wo man sagt, herrlich geschmückt. Das ist das Bild, was der Paulus hier sagt. Und Christus fiebert als Bräutigam seiner Braut entgegen und freut sich, wenn sie bis in die Haarwurzelspitzen vorbereitet ist, bis endlich der Moment kommt. Haarwurzelspitzen, die Haare, 2, 3, 4 Stunden gemacht und gesteckt. Ja, vorbereitet auf diesen Moment. Wozu hat er alles bezahlt, sich hingegeben? Weil er seine Braut liebt. Und hier darf ich das nochmal sagen. Gott liebt jeden einzelnen von uns und er freut sich. Und er sieht dich als seine geliebte Braut, als Teil seiner geliebten Braut. Er hat Sehnsucht nach dir. Und freut sich, wenn du dich vorbereitest, wunderschön machst, herrlich machst für die Hochzeit des Lammes vorzubereiten. Offenbarung spricht davon, kannst dir gerne notieren, Offenbarung 19, Vers 6, die Hochzeit des Lammes. Wow, was für ein Fest. Und dann sprechen in Offenbarung 22, Vers 17, der Geist und die Braut kommen. Wisst ihr, und für mich drückt das so eine Sehnsucht aus. Und ich will dich fragen, hast du eine Sehnsucht? Eine Sehnsucht nach Jesus? Hast du eine Sehnsucht nach diesem Bräutigam? Hast du eine Sehnsucht nach Gemeinschaft mit ihm? Sagst du, ich kann es kaum erwarten. Mensch, komm, komm wieder. Darf ich euch eins sagen, nur als so eine Seitennot? In den ganzen Erweckungsbewegungen der letzten Jahrhunderte war eins bei allen Erweckungsbewegungen gleich. Es war dieser Ruf, fast dieser Schrei, Herr, komme bald, komm wieder. Wir freuen uns auf dich, komm bald. Hat nichts mit Lebensmüdigkeit zu tun, dass man sagt, oh, ich bin hier fertig. Nein, überhaupt nicht. Sagen, ich habe eine Sehnsucht. Ich habe mich damals wie ein Keks auf die Hochzeit gefreut, kann ich euch sagen. Ist so. Und es ist heute noch so, dass wenn wir uns eine gewisse Zeit nicht gesehen haben, unvorstellbar aber war, aber ich freue mich, sie zu sehen. Weißt du, und wir dürfen uns freuen, braucht doch nicht klatschen, das könnte ja jeder selber auch machen, dass wir uns freuen auf den Bräutigam. Freust du dich auf den Bräutigam? Freust du dich auf Jesus? Wenn du jetzt denkst, boah, übertreib's doch jetzt nicht so. Aber Jesus macht's genauso, wusstet ihr das? Schlag gern mal mit mir, und das will ich mit uns gemeinsam lesen, Johannes 17 auf. Und dann möchte ich noch einen Schlussgedanken weitergeben. Johannes 17, ab Vers 17. Da betet nämlich Jesus zu seinem Vater im Himmel in dem sogenannten hohen priesterlichen Gebet und sagt, ab Vers 17 lese ich Kapitel 17, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt und ich heilige mich selbst für sie. Jesus gibt sich selber auch ganz hin, bereitet sich vor, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Aber nicht nur für diese bitte ich, sondern auch für alle, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Was für eine Intimität. Was für eine Intimität. Dass sie auch eins seien, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Er will dich und mich herrlich machen, schmücken. Für die Begegnung mit ihm. Wie cool ist das denn? Dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie eins vollendet seien, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt und geliebt hast. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Was für eine Sehnsucht, bitteschön, hat Jesus. Ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir sind. Stell dir mal vor, dieser Vater im Himmel, dieser Jesus, der alles für dich getan hat am Kreuz auf Golgatha, hat Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit dir. Er verlangt nach dir, wie ein Bräutigam nach seiner Braut. Was für ein wunderschönes Bild. Das heißt jetzt was für die Jüngerschaft? Eigentlich ist es ein Ziel. Jüngerschaft, Leben, als Jünger unterwegs zu sein, bedeutet, sich zu heiligen, sich zu reinigen, sich vorzubereiten auf diese Begegnung. Jeden Tag, weil du nicht weißt, wann der Bräutigam kommt. Hoffentlich bald. Weil wir Sehnsucht haben nach ihm. Und das bedeutet, als seine Jünger zu leben, wie eine Braut zu leben, die sich auf den Bräutigam freut. Und jetzt sage ich mal so, und während dieser Zeit nicht mit anderen rumzumachen. Nicht mit anderen Dingen, die dem Bräutigam, die Jesus nicht gefallen, rumzumachen. Kompromisse zu machen und sagen, naja, die Hochzeit ist ja noch ein bisschen hin, da kann ich ja noch mal ein bisschen auf die Kacke hauen. Da kann ich ja noch mal mit dem ein bisschen flirten und mit dem vielleicht noch mal fremd gehen. Jetzt denkt ihr, boah, hörst du dir überhaupt zu, was du erzählst? Ja. Aber wisst ihr, manchmal ist es so, gehen wir mit Gott um. Und ich will uns damit nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen machen, gar nicht. Ich möchte uns nur sensibel dafür machen, dass da ein Bräutigam ist im Himmel, der seiner Braut entgegenfiebert, der Gemeinschaft haben will mit dir und mir. Und der sagt, hey, freust du dich? Bereitest du dich vor? Wo bist du eigentlich? Bist du nah bei ihm dran? Wie kann das ganz praktisch aussehen? Und das ist dieser Gedanke so zum Schluss. Wie sah es denn in der ersten Gemeinde aus? Was haben sie gemacht? Ich gebe euch 4 Dinge mit. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Was haben sie gemacht? Sie sind beständig geblieben, also permanent dabei geblieben, nämlich in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft miteinander, im Brotbrechen und Abendmahl und im Gebet. Und genau darin, ihr Lieben, wollen wir uns ganz konzentriert, gemeinsam, nächstes Jahr und auch jetzt schon angefangen, trainieren, wollen wir gemeinsam wachsen, wollen wir gemeinsam unterwegs sein, genauso wie die erste Gemeinde. Dass wir uns mit dem Wort Gottes, mit der Lehre auseinandersetzen. Sein Wort ist wie so ein Liebesbrief, den wir lesen. Wisst ihr, als wir uns kennengelernt haben, da waren wir ein Jahr fast räumlich getrennt. Tansania war die Lüdi, ich war im schönen Deutschland. Und dann haben wir uns Briefe geschrieben. Oh, wie oft habe ich die Briefe gelesen? Es ist so gut. Lies mal wieder hier in dem Liebesbrief deines Bräutigams. Was er alles dir so geschrieben hat. Lies da mal wieder drin. Wir wollen Gemeinschaft haben untereinander, wollen uns gegenseitig ermutigen, uns gegenseitig helfen, uns vorzubereiten, vielleicht mal auf die Schultern klopfen und sagen, du, fetter Fleck, also liebevoll, das würde ich, bevor du dann zur Hochzeit gehst, solltest du das vielleicht nochmal in die Reinigung bringen. Wir wollen uns gegenseitig ermutigen. Wir wollen Abendmahl gemeinsam feiern, uns daran erinnern, was der Bräutigam getan hat. Er hat sein Leben gegeben. Das feiern wir, wenn wir Abendmahl feiern. Feiern, dass er uns damit Erlösung, Vergebung möglich gemacht hat. Und wir wollen beten, in einer lebendigen Beziehung mit ihm leben. Jüngerschaft ist Beziehung, Leben, und zur Beziehung gehört kommunizieren. Das ist ein großes Geheimnis, ihr Lieben. Auch für jede Beziehung, auch für die Ehe. Liebe Männer, redet, kommuniziert. Und vielleicht manche nicht so viel daran, damit man gut zueinander kommt. Und das wollen wir uns im nächsten Jahr gemeinsam, Woche für Woche, in 3 Ebenen gemeinsam anschauen. Wir werden genau diese Jüngerschaftsthemen, die ich jetzt hier euch weitergegeben habe, im Gebet, im Bibellesen, Wort Gottes, in dem, wie wir leben, wie es Gott gefällt, das wollen wir uns in den Predigten anschauen. Aber dann nicht nach dem Rausgehen sagen, oh ja, war schön, wunderbar, und jetzt die ganze Woche. Nein, wir wollen uns unter der Woche in kleinen Gruppen treffen und das, was wir gehört haben, vertiefen, miteinander sprechen und sagen, hey, hier möchte ich wachsen. Den Fleck, der kommt jetzt aber raus. Das wollen wir gemeinsam machen und dann auch noch für die persönlichen Zeiten mit dem Bibelleseplan begleitend, dass du dir selber einfach einen Treffpunkt machen kannst mit deinem Bräutigam und sagen, wir treffen uns jetzt. Ich lese nochmal in deinem Liebesbrief und ich gucke mir das an und ich vertiefe das. Und wisst ihr, was ich glaube? Dass wir am Ende des Jahres nicht fertig sein werden. Ich glaube, wir werden nicht fertig sein. Aber wir werden eine Sehnsucht haben, noch näher an den Bräutigam heranzurücken. Du auch? Ich möchte mit dieser Frage schließen. Willst du sein Jünger sein? Als sein Jünger oder Jüngerin leben, wie eine Braut sehnsüchtig auf den Bräutigam wartet? Und wenn ich eins auf dem Herzen habe, ich will bereit sein. Ich will nicht zu spät kommen. Ich will bereit sein. Ich möchte mich reinigen und heiligen lassen. Er ruft dich heute. Komm. und folge mir nach. Er ruft dich heute, komm und sieh. Und er ruft dich heute, komm und lass dich reinigen. Vielleicht ist es der Geist Gottes, der in dein Herz hineinspricht. Davon spricht übrigens auch die Bibel, dass genau der Heilige Geist, Römer 15, Vers 16 ist das, derjenige ist, der uns zur Hilfe eilt, um uns zu reinigen, um uns zu heiligen. Vielleicht ist es ein Punkt, den der Heilige Geist, den ich gar nicht genannt habe, heute hier anspricht und sagst, oder merkst, dass er sagt, ich weiß schon, von welchem Fleck auf meiner Hose oder auf meinem Anzug, auf meinem Kleid, was auch immer, du gesprochen hast. Du weißt das. Dann darf ich dich heute einladen, zu Jesus zu kommen und ihn zu bitten, reinige du mich durch und durch. Bei ihm ist die beste Reinigung. Amen. Lass uns doch nochmal gemeinsam aufstehen. Wir wollen zusammen beten und ich mag dich einladen, wenn du heute Morgen hier bist und vielleicht sagst, ich habe diesen Ruf, komm, komm zu mir, folge mir nach. Du hast den Ruf entweder heute das erste Mal gehört oder schon immer wieder mal gehört, aber hast noch nicht darauf reagiert, hast dir es vielleicht erst mal angeschaut, weil du gesagt hast, hey, was ist das mit diesem Leben mit Jesus? Und vielleicht ist es dir auch so bewusst geworden, auch unter dieser Predigt, dass Jesus uns, dich und mich ruft, damit er uns retten kann, damit er uns erlösen kann, befreien kann, weil keiner von uns ist ohne Schuld, ohne Sünde. Wir sind ohne ihn und seine Rettung verloren. Und wenn du merkst durch den Geist Gottes, dass du das heute Morgen bist, dann lasst uns mal alle unsere Augen schließen, bitte. Dann darf ich dich ermutigen, einfach deine Hand zu heben, wenn du möchtest, dass du sagst, Jesus, ich komme jetzt zu dir, ich höre diesen Ruf, komm, und ich komme und ich bitte dich um Vergebung meiner Schuld und Sünde. Dann melde dich kurz an dem Platz, wo du stehst, oder gern auch zu Hause, selbst wenn du allein zu Hause bist, aber Jesus sieht das und sieht, dass du diese Entscheidung fällst. Dann möchte ich für dich, für euch jetzt beten, und euch dann nach dem Gottesdienst einladen, nochmal zum Gebet zu kommen und das festzumachen, eine Entscheidung, dass Jesus dich annimmt und dir vergibt und dich neu macht. Vater im Himmel, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, hier vor Ort zu Hause und der diese Entscheidung gefällt hat und diesem Ruf von dir gehört hat, komm, und geantwortet hat, hier bin ich. Bitte dich, dass du jeden Einzelnen berührst, dass du vergibst, dass du jetzt rettest, Rettung schenkst vom Himmel her. Herr, wir können uns nicht selbst retten, wir brauchen dich und dein Sieg und Erlösungswerk vom Kreuz. Herr, dass du uns annimmst, Herr, als deine Kinder, dass du uns vergibst und uns rein wäschst von aller Schuld und Sünde. Danke, dass du das jetzt tust. Und ich möchte beten für jeden Einzelnen, der heute Morgen festgestellt hat, ja, ich bin dabei, aber du freust dich nicht so auf den Bräutigam. Und dabei geht es nicht um Emotionen, sondern es geht um die Ausrichtung, wofür und für wen du lebst. Wie viel Platz und Fokus Jesus, der Bräutigam, in deinem Leben hat. Oder wie viel Platz andere Dinge eingenommen haben, die dich vielleicht sogar beschmutzt, befleckt haben. Und da ist das schöne Kleid, was gar nicht mehr so schön aussieht. Oder der Anzug, der besudelt ist. Und Jesus lädt dich ein heute Morgen, dass du zu ihm kommst, Buße tust, umkehrst und sagst, bitte, Jesus, reinige du mich. Mach du mich heilig und begegne mir. Wenn du magst, kannst du deine Hand gerne auf dein Herz legen oder einfach deine Hand zu Gott ausstrecken, ganz egal wie, aber gib Gott ein Zeichen, dass du sagst, Herr, hier bin ich. Und mach das zu einem kurzen Gebet für dich leise. Und dann möchte ich euch nochmal segnen. Danke, Jesus, dass du uns liebst, dass du uns kennst, einen jeden Einzelnen. Und dass du dich sehnst nach jedem Einzelnen von uns, weil du uns liebst. Herr, und du liebst es, wenn wir zu dir kommen und dich um Vergebung bitten. Und ich bitte dich, Herr, dass du jetzt wirklich reinigst, dass du Buße und Umkehr schenkst. Herr, dass wir mit all dem, Herr, wo wir uns beschmutzt haben, verunreinigt haben, in Gedanken, mit unseren Worten, im Tun. Herr, dass du jetzt kommst und dass du uns reinigst. Und dass wir uns so vorbereiten, Herr, auf die Begegnung mit dir jeden neuen Tag, weil wir nicht wissen, wann diese Hochzeit ist. Aber wir freuen uns darauf, wir wollen uns bereit machen. Und ich bitte dich, dass du uns Kraft gibst, Herr, in diesem täglichen Alltag so zu leben, dass wir in Erwartung leben, dass du kommst, dass du da bist, dass du alles siehst und das nicht aus Angst, sondern aus Liebe, Herr, weil wir dir entgegengehen. Ich bitte dich, Geist Gottes, gieß neu deine Liebe, die Liebe Gottes in unser Herzen aus. Herr, dass wir Sehnsucht haben nach dir und immer wieder zu dir kommen und sagen, Herr, reinige du mich. Danke, dass du uns an die Hand nehmen wirst und dass wir in eine Zeit und auch in ein neues Jahr hineingehen werden. Herr, wo wir dich in deiner Größe und Herrlichkeit erleben und weil wir erfüllt sind von dir und deiner Herrlichkeit, Herr, dass, wie wir es gelesen haben, die Welt erkennt, dass du der Herr bist. Wir danken dir dafür, für dieses wunderbare Werk, was du in unseren Herzen tust und noch weiter tun wirst. Amen.